Also willkommen zurück beim Drunter und Drüber Podcast mit Christian Redl und mir, Matthias Stelzmüller. Wir haben jetzt endlich einen Namen gefunden und zwar Drunter und Drüber. Man kann sich vorstellen, dass der Titel steht klar fürs Niveau. Ich drüber, du drunter. Nein, natürlich, logischerweise, ich am Land und in der Luft und du mehr unter Wasser tätig. Und wir haben heute als Thema Niederlage und Scheitern und vor allem Niederlage, da darf ich dich gleich bitten zu beginnen und es ist auch vollkommen logisch, warum. Du hast halt natürlich schon viel öfter verloren im Leben als ich. Also
ja, aber das liegt nur daran, dass ich schon ein paar Jahre älter bin wie du. Also du wirst auch noch in dieses Alter kommen und wahrscheinlich auch mehr Niederlagen haben. Aber das Wichtige dabei ist ja, wie geht man mit der Niederlage um? Also eine Niederlage per se ist ja nichts Schlechtes. Ich glaube, das wird uns halt leider immer wieder eingetrichtert, schon in der Kindheit, ja, dass halt eine Niederlage was Schlechtes ist. Ich sehe das ein bisschen anders, weil sobald du etwas lernst aus einer Niederlage, ja, ist es keine Niederlage mehr für mich. Ja. Und ich bin eigentlich im Nachhinein betrachtet dankbar für jede Niederlage, weil hätte ich diese Niederlagen nicht gehabt, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Ja. Und es gibt, glaube ich, gerade im Sport niemanden, der noch nie eine Niederlage gehabt hat. Und das ist halt so. Ja. Und bei mir war es eben so, dass ich bis jetzt 4-mal bewusstlos geworden bin.
Waren das die einschneidendsten Niederlagen für dich, das Bewusstloswerden?
Also sportlich gesehen ist das die einzige Niederlage. Wenn du bewusstlos wirst, hast du ja dann eben einen ungültigen Tauchgang und damit kein Weltrekord oder sonstiges. Und damit waren es definitiv das Einschneidendste. Ja. Witzigerweise, wenn ich jetzt irgendwie eine geschäftliche Niederlage gehabt habe oder irgendwie so, ärgert mich das natürlich, ja, aber das war nie so dramatisch, ja, der Einfluss aus wie diese sportlichen Niederlagen. Speziell am Anfang. Ja, also beim ersten Mal war ich noch relativ jung, relativ frisch in meiner Karriere. Waren die deutschen Meisterschaften, wo ich mitmachen durfte. Die waren am Attersee. Und ich wollte damals 30 Meter tief tauchen und habe aber Fieber bekommen beim Hinfahren und wollte eigentlich gar nicht starten. Und damals haben aber alle meine Kollegen gesagt, ich muss unbedingt mitmachen, weil ich war damals schon so ein bisschen das Zugpferd in dem Sport und die Medien sind ja nur wegen mir da und wenn ich jetzt nicht tauche, dann kommen die Medien nicht. Und dann habe ich mich überreden lassen und bin als Kranker an mein Limit gegangen und das ist keine gute Idee im Nachhinein betrachtet und ich bin dann halt beim Auftauchen bewusstlos geworden. War aber im Nachhinein für mich ein sehr großes Learning. Warum? Weil ich für mich damals dann entschieden habe, ich tauche in Zukunft nur noch, wenn ich bereit bin dafür und lasse mich von niemandem und nichts überreden. Und das war ein ganz wichtiges Learning. Das war wirklich ein wichtiges Learning, weil am Anfang habe ich natürlich auch immer Angst gehabt, wenn ich jetzt einen Sponsor sage, naja, ich probiere jetzt einen Weltrekordversuch und ich tauche dann aber nicht, dann habe ich immer gedacht, wie reagiert der Sponsor drauf? Ja, bis ich dann gemerkt habe, dass das eigentlich sehr positiv ist, weil ich halt immer, bevor wir einen Vertrag unterschrieben haben, immer gesagt habe, ich tauche aber nur unter der Voraussetzung, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Weltrekord schaffe, also zu 95% sicher. Und dann habe ich halt immer gewartet auf die Reaktion und die war immer positiv. Dann habe ich mir gesagt, endlich haben wir einen Sportler, der das offen anspricht, ja, weil man hat ja auch immer so gehört, Red Bull treibt die Sportler in den Tod, ja, was natürlich völliger Schwachsinn ist.
Ja. Vor allem die Firmen haben ja auch Angst davor, die PR, die damit kommt, wenn jetzt der Sportler bei dem Rekordversuch oder dem großen Traum drauf geht, das ist die schlechteste PR, die man haben kann. Also ich glaube, dass die Firmen vielleicht eher abgeschreckt sind von Extremsportarten, um genau eben dieses Szenario zu vermeiden.
Ja, ganz genau, aber das musst du halt auch mehr als Sportler verstehen. Ne? Also das ist natürlich auch ein Prozess gewesen bei mir. Das, was ich aber dann noch schmerzvoller gelernt habe, ist eigentlich, dass wenn sowas Schreckliches passiert, in dem Fall für mich, ja, ich bin halt das erste Mal bewusstlos geworden und habe mit der Situation noch nicht umgehen können, war es dann eben für mich so, dass ich ein Jahr lang gebraucht habe, um über diese Barriere wieder tauchen zu können. Das war dann eigentlich noch schlimmer für mich. Ja. Also ich bin dann immer auf 29 Meter getaucht, ohne Tiefenmesser. Mein Körper hat irgendwie gewusst, jetzt sind wir bei 29 Meter, einen Meter tiefer und ich wäre wieder bewusstlos.
Fühlt sich das dann wirklich an wie Absaufen? Also jetzt blöd gesagt, ich glaube für viele ist Ertrinken einer der schlimmsten Möglichkeiten drauf zu gehen. Und das Bewusstloswerden, du schluckst ja da noch nicht Wasser, oder?
Nein, also im Prinzip ist eine Bewusstlosigkeit eine reine Schutzmaßnahme vom Körper, ja. Schaut natürlich, wenn man jetzt die Videos anschaut, nicht so toll aus, wenn da einer bewusstlos liegt, aber in Wirklichkeit ist es eine reine Schutzmaßnahme. Der Sauerstoff wird immer weniger durchs Luftanhalten logischerweise und irgendwann erreicht das einen kritischen Wert. Dann wird man eben bewusstlos. damit eben der Sauerstoff aus den Beinen und aus den Armen, wo er dann nicht mehr gebraucht wird, sofort ins Gehirn transportiert wird. Weil eben der Körper sagt, okay, das Wichtigste ist eigentlich das Herz und das Gehirn. Also das muss ich ja so lange wie möglich mit Sauerstoff versorgen. Wie gesagt, schaut dramatisch aus, ist es aber nicht, weil wir natürlich immer Sicherungstaucher im Wasser haben und immer einen Arzt bei diesen Tauchgängen dabei haben. Ja, und wenn ich jetzt bewusstlos wäre oder wer anderer, dann schaut man halt, dass derjenige oder diejenige so schnell wie möglich an die Oberfläche kommt, kriegt dann reinen Sauerstoff. Und normalerweise dauert das dann ein paar Sekunden, bis dann jeder wieder von alleine zum Atmen anfängt und alles ist safe. Also es ist jetzt dann nicht so, dass man jetzt sagt, boah, der lebt, schwebt jetzt in Lebensgefahr oder sonst irgendwas, sondern das ist jetzt wirklich nur reine Schutzmaßnahme. Nur, wenn du es das erste Mal erlebst, ja, ist es natürlich jetzt
nicht besonders geil.
Nicht so super sexy, das Erlebnis. Ja.
Aber jetzt muss ich fragen, weil es interessiert mich jetzt doch ein bisschen mehr. Man sieht ja immer wieder in Filmen, wenn Leute trinken und da kommt dann immer dieser Atemreflex und die Leute, also es schaut immer so aus, wie wenn die bei vollem Bewusstsein ertrinken. Ist das so oder wie läuft denn ein Tod des Ertrinkens ab?
Also wenn man ehrlich ist, ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Ja?
Weil, sagst jetzt du.
Nein, es ist wirklich so, weil also beim Ertrinken ist es so, du gehst unter, kommst halt nicht mehr an die Oberfläche rauf, ja, und dann hast du natürlich Panik. Ja, und dann fängst du an, mit den Händen herumzuschlagen und. Und je mehr du dich bewegst, je höher dein Herzschlag ist, desto schneller wird der Sauerstoff verbraucht. Ja. Und irgendwann erreicht eben dieser Sauerstoff einen kritischen Wert, wo der Körper sagt, okay, damit du eben nicht den ganzen Sauerstoff in einer kurzen Zeit verbrauchst, schickt man dich einfach in die Bewusstlosigkeit. Und die Bewusstlosigkeit kommt wirklich so. Mhm. Ja, also da ist nicht irgendwie rot, orange, ja, und dann grün oder so, ja, sondern es ist wirklich bumm, zack, aus. Und sobald du bewusstlos bist, wird eben im Körper aus den Gliedmaßen der Sauerstoff sofort ins Gehirn transportiert, dann kannst du noch immer 2-3 Minuten unter Wasser bleiben, also bewusstloser, dein Herz schlägt aber weiter und solange das Herz schlägt, hast du keine Gehirnschäden, weil dir das Sauerstoff ins Gehirn kommt. Irgendwann hört dann aber der Herzschlag auf und dann hast du halt die Probleme. Also wenn du dann reanimiert wirst, hast du wahrscheinlich auch die Gehirnschäden. Jetzt ist es aber so, wenn du bewusstlos wirst, beginnst du zu träumen. Bei meiner ersten Bewusstlosigkeit bin ich über eine grüne Wiese gelaufen. Also es war wirklich ein total schöner Moment für mich. Ja. Bin dann wieder zu mir gekommen und habe gedacht, aha, wie komme ich da jetzt auf den See? Bin da gerade über eine grüne Wiese gelaufen. Beim zweiten Mal Bewusstlosigkeit bin ich auf einer sehr coolen Party gewesen. War jetzt auch nicht unangenehm. Das dritte Mal, muss ich ehrlich gestehen, kann ich mich nicht mehr erinnern, aber es war sicher was total Schönes. Und beim vierten Mal, das war für mich wieder extrem spannend, da bin ich einfach weitergetaucht. Mhm. Also da habe ich mein Gehirn schon so konditioniert gehabt auf Tauchen, dass ich selbst in der Bewusstlosigkeit nur immer getaucht bin. Mhm. Hat mich im Nachhinein sehr gefreut, die Leute haben alle geglaubt, ich bin geistig komplett gestört, ja. Weil ich bin bewusstlos geworden und war aber trotzdem eigentlich jetzt nicht so unglücklich darüber, ja, weil ich halt gewusst habe, mein Hirn funktioniert auf einem extremst hohen Niveau mittlerweile. Ja.
Also quasi dein Unterbewusstsein hat den Reflex zu tauchen übernommen und das ist dann passiert genau. In der Auftauchphase? Oder?
Genau, es passiert immer am Ende vom Tauchgang. Und also es ist unmöglich, dass jetzt jemand runtertaucht und am Weg nach unten bewusstlos wird oder unten bewusstlos wird, sondern wenn es passiert, ist es an der Oberfläche oder knapp darunter. Ja, weil da ist natürlich am Ende vom Tauchgang ist der Sauerstoff schon knapp. Und wenn jetzt dann eben irgendwas Unerwartetes passiert, ja, dann kann es eben dazu kommen, ja, weil du gehst ja an den Grenzbereich. Mhm. Ja, und wie gesagt, also beim ersten Mal war für mich das Schlimmste, dass ich ein Jahr gebraucht habe, dass ich dann auf über 30 Meter tauchen konnte. Und das war halt ein sehr prägendes Erlebnis, was jetzt wichtig ist dann für den Fortlauf meiner Geschichte. Nachdem ich gewusst habe, ich tauche nur noch, wenn ich mich bereit fühle, habe ich das natürlich auch umgesetzt, hat dann auch alles funktioniert. Habe dann 2003 meine ersten 2 Weltrekorde aufgestellt. Hat super funktioniert und ich habe damals geglaubt, ich bin unbesiegbar. Hm. Ich habe einen Höhenflug gehabt, ich war größenwahnsinnig. Ja. Ich habe geglaubt, ich bin der Aquaman höchstpersönlich. Ich brauche überhaupt nichts mehr trainieren, weil die ersten 2 Rekorde haben so gut funktioniert.
Was heißt, bist du nie losgeworden, oder? Den Größenwahn.
Mit solchen Freien brauchst du echt keine Feinde. Aber ist ja egal. Aber du hast nicht so unrecht. Nein, über sehr großes Selbstbewusstsein ist ein Unterschied zum Größenwahn. Genau. Aber es ist dann eben so gewesen, dass ich halt dann wirklich, alles ist mir zugeflogen. Ja, und ich habe das halt alles nicht mehr so ernst genommen wie bei den ersten 2 Rekordversuchen. Und 6 Monate danach, aber dann quasi beim 3. Weltrekordversuch, bin ich dann wieder bewusstlos geworden. Wollte wieder tief tauchen gehen, dieses Mal ohne Flossen. War mein Weltrekordversuch Nummer 3. Und ich habe nur 2 Minuten vorm Abtauchen dem Fernsehen ein Interview gegeben und habe gesagt, das ist überhaupt kein Problem, jetzt habe ich meinen nächsten Weltrekord. Ja, der Umschnitt war dann der, ich liege wieder bewusstlos auf der Plattform.
Peinlich.
Die Ärztin auf mir drauf, Sauerstoff, alles gut. Ja, ich habe wieder halt realisiert, bewusstlos waren. Das war aber dann für mich extrem wichtig, weil in meinem Größenwahn habe ich natürlich damals jeden Menschen auf der Welt die Schuld gegeben für meinen Misserfolg. Ja, wieso muss der Fernsehredakteur mit 2 Minuten vor dem Tauchgang fragen, wie es mir geht? Meine Sicherungstaucher waren schuld, der Schiedsrichter war schuld, also alle waren schuld, nur einer nicht. Eh klar, Mr. Größenwahn. Nachdem ich aber nach 2 Wochen ungefähr gemerkt habe, meine ganzen Freunde sind weg, meine Sicherungstaucher sind weg, habe ich mich dann einmal ernsthaft mit dem Thema auseinandergesetzt und bin draufgekommen, dass eigentlich niemand was dafür kann. Weil der Einzige, der getaucht ist, bin ich. Und damals habe ich dann ein Regelwerk für mich aufgestellt, wo ich gesagt habe, zum Beispiel 1 Stunde vor dem Tauchgang gibt es kein Interview mehr. Und das habe ich dann auch wirklich durchgezogen. Ich habe dann das Regelwerk verfeinert. Ich habe dann zum Beispiel gesagt, total witzig, da sieht man, dass die Gehirne immer unterschiedlich funktionieren. Die meisten Sportler trainieren ja mehr, als sie dann den Weltrekord machen wollen. Ja, also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel 100 Meter weit tauchen, ja, dann trainieren halt die meisten Sportler 105 Meter.
Langsam rantasten und dann am Wettkampftag.
Und dann am Wettkampftag quasi, ich muss jetzt weniger tauchen, als ich eh schon im Training gemacht habe. Und dadurch kriegen die halt mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Bei mir war es genau umgekehrt. Bei den ersten 2 Rekordversuche habe ich etwas getan, beim Rekordversuch, was ich vorher noch nie geschafft habe. Das heißt, ich war im Training bei 80 Meter und bin dann 90 getaucht. Und bei dem Weltrekordversuch war ich im Training 35 Meter tief und wollte nur 30 tauchen. Und das hat mich halt auch wieder so größer wahnsinnig gemacht. Und seitdem ist es wirklich so, dass ich im Training immer 10% vor dem Ziel aufhöre und dann weiß ich beim Rekordtag, ich muss jetzt etwas tun, was ich vorher noch nie gemacht habe. Und das versetzt mich aber in einen Zustand, der mich so fokussieren lässt, ja, dass ich alles ausblenden kann. Also das ist extrem wichtig für mich. Das heißt jetzt nicht, dass das für jeden gleich ist. Ja, aber man muss halt einmal selber rausfinden, welcher Typ ist man. Ja. Ist man jemand, der eben das Wissen braucht, ich habe das noch nie getan, oder bin ich der Typ, der weiß, okay, ich habe jetzt ein paar Prozent Reserve gegenüber dem Training. Ja. Und für mich war das halt extrem wichtig. Danach haben dann wieder alle Weltrekordversuche gut funktioniert. Ja, ein paar später wollte ich dann unbedingt 100 Meter weit tauchen unter Eis. Also ich habe 90 Meter gehabt, das war der aktuelle Weltrekord. Und ich habe mir gedacht, wenn ich 100 Meter weit tauche, dann ist das der erste Tauchgang, der 3-stellig ist. Und der wird ewig in der Geschichte stehen. Weil ob dann einer taucht 105 oder 107, das interessiert keinen Menschen mehr. Wer war der Erste, der 3-stellig war? Christian Redl. Ich habe dann alles organisiert, trainiert, alles super. Wir fahren runter am Weißensee wieder. Am Tag vor dem Rekordversuch kriege ich einen Anruf vom Wetterdienst. Christian, pack deine Sachen zusammen. Es kommt 2 Meter Neuschnee. Ich schaue raus beim Fenster, denke mir, blauer Himmel, was reden die? Am nächsten Morgen 2 Meter Neuschnee am Eis. Unsere Zelte, alles zusammengebrochen. Ja. Die ganzen Journalisten haben auch gesagt, ja, es war fast unmöglich, aufs Eis zu gehen. Ja. Und die Sicherungstaucher und die Sponsoren haben gesagt, wisst ihr was, packen wir zusammen, fahren wir zu Hause. Ich habe gesagt, nein, jetzt sind wir schon da. Wir machen jetzt einen Weltrekord-Tauchgang, aber eben nicht die 100 Meter. Das mache ich halt dann im nächsten Winter, weil das wollte ich ja wirklich mit Bomben und Trompeten und Paukenschlag machen. Ja. Und habe gesagt, 93 Meter. Wie oft ich gekommen bin, weiß ich bis heute nicht, aber egal, 93 Meter ist auch ein Weltrekord. Und dann haben wir es wenigstens genutzt und machen halt ein bisschen ein Training. Na, wir haben die 93 Meter aufgebaut, alles super gelaufen, ich tauche ab und plötzlich sehe ich, es ist stockfinster. Normalerweise räumen wir ja den Schnee weg, ja, das heißt, es kommt Sonnenlicht durchs Eis und dann ist das Wasser relativ freundlich, grün, ja, du siehst was. Und plötzlich war es stockfinster, ich habe meine Hand vor Augen nicht mehr gesehen. Und das hat bei mir natürlich, durch das, dass es auch nicht vorbereitet war, ja, so einen kurzen Schock ausgelöst, dass mein Herzschlag zu hoch geworden ist und ich bin dann bei 90 Meter bewusstlos geworden, Sicherungstauch einmal wieder rausgefischt. Ich bin wieder zu mir gekommen.
Wieder schön geträumt.
Wieder schön geträumt, ja. Wobei, wie gesagt, da weiß ich leider nicht, was ich geträumt habe. Und auf jeden Fall sagen die Sicherungstaucher zu mir, du, es soll heute nicht sein, fahren wir zu Hause. Sage ich, nein, so fahre ich sicher nicht zu Hause, weil, was ist mir eingefallen, meine erste Bewusstlosigkeit. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt zu Hause fahre, dann gehe ich vielleicht nie wieder unter Eis tauchen. Und ich habe dann die Sicherungstaucher gebeten, eine Stunde zu warten. Und habe ihnen gesagt, in einer Stunde probiere ich das Ganze noch einmal. Und eine Stunde später bin ich dann tatsächlich noch einmal getaucht und habe den Weltrekord geschafft. Weil ich mich dann quasi darauf einstellen konnte, dass es einfach dunkel ist. Mhm. Ja. Und ob es jetzt hell oder dunkel ist, immer 93 Meter sind immer 93 Meter. Das ist ja nur eine Kopfgeschichte. Und das hat aber zwei Vorteile gehabt. Erstens einmal bin ich mit dem Weltrekord rausgefahren und dann mit dieser negativen Erfahrung der Bewusstlosigkeit. Das heißt, ich habe dieses Trauma nicht erlebt wie beim allerersten Mal. Und das zweite war jetzt natürlich der Respekt von meiner Sicherungstaucher, der war unendlich. Also die gehen für mich durch die Hölle, weil die haben gesagt, also der Typ macht einfach alles, damit es funktioniert. Dann hat wieder alles sehr gut funktioniert, bis dann zu meinem letzten Weltrekordversuch. Der war jetzt dann im Februar 20. Da wollte ich 71 Meter tief tauchen. Und das Problem ist, ich wollte den Rekord schon über viele Jahre machen, nur das durch diese milden Winter, die wir halt haben, friert halt der Weißens den nicht mehr ganz zu. In dem Winter war ein kurzes Zeitfenster von einer Woche, wo man gemerkt hat, okay, man kann diesen Tauchgang probieren. Und ich bin dann halt runtergetaucht auf 71 Meter. Und nachdem aber die Bedingungen schon wieder so schlecht waren, haben wir halt sehr viel Strömung gehabt. Es war extrem dunkel unter Wasser. Das Seil ist schräg gewesen wegen der Unterwasserströmung. Und ich habe halt angefangen zum Auftauchen und denke mir, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bleibe da unten. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich Richtung Oberfläche komme. Und habe dann da unten eben eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, okay, ich muss halt jetzt schneller Gas geben. Habe dann nicht nur meine Arme benutzt, um nach oben kommen, sondern auch meine Flossen, also sprich die Beinmuskulatur angestrengt. Durch das, dass ich natürlich ein bisschen einen Stress auch noch bekommen habe unter Wasser, war mein Herzschlag höher und ich bin dann knapp unter der Oberfläche wieder bewusstlos geworden. Bin aber witzigerweise in der Bewusstlosigkeit weitergetaucht. Ja, das heißt, sogar mein Körper hat noch immer so getan, am Eis liegend, als wie wenn er noch immer tauchen würde. Und immer die ganze Zeit gedacht, irgendwie verstehe ich das nicht.
Gibt's davon
also ein
Video?
Da gibt es sogar ein Video davon auf YouTube, auf meinem Kanal. Also das ist wirklich irre gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, ja, ich tauche minutenlang auf, weil ich mir gedacht habe, in meinem eigenen Kopf, denke ich mir, das kann jetzt eigentlich gar nicht sein. Ja. Ich muss ja irgendwann einmal an diese Oberfläche kommen. Das gibt es ja nicht. Wieso bin ich noch immer unter Wasser tauchend? Ja. Bis ich dann zu mir gekommen bin. Wie gesagt, nachdem das jetzt schon mal vierte Bewusstlosigkeit war, war es jetzt für mich nicht super dramatisch, die Erfahrung. Ja. War dann auch am nächsten Tag gleich wieder Eistauchen, also alles gut. Habe auch vor diesem letzten Weltrekord, sofern es irgendwann einmal den Winter wieder zulassen, also heuer ging es zum Beispiel wieder nicht, weil der See offen ist. Aber sobald es funktioniert, würde ich mir ganz gern diesen Weltrekord wieder zurückholen.
Also ist eigentlich dein größter Lehrmeister war immer die Bewusstlosigkeit.
Ja, stimmt tatsächlich.
Spannend. Und irgendwie auch grausig. Also ich möchte nicht unter Wasser bewusstlos werden, wenn es zu vermeiden ist.
Ja, aber es ist halt ein Vertrauen ins Team. Ne? Also wenn du solche Dinge machst und du an die Grenzen gehst, ja, da reicht ja oft wirklich einzige Fehlentscheidung aus, wie man halt gemerkt hat, eben zu viel Sauerstoff verbraucht, ja, und dann wird es eng. Das kannst du aber ja nur dann tun oder dir leisten, ja, wenn du ein hundertprozentiges Vertrauen in deine Sicherungstaucher hast. Ja. Und das ist halt extrem wichtig. Ja.
Was sagst du jetzt daraus, die Quintessenz, die vielleicht jeder Hörer für sich mitnehmen kann, wo man sagt, okay, das hat jetzt der Christian erlebt, ich muss nicht unbedingt bewusstlos werden, aber die Message kannst du rüberbringen?
Also das ganz Wichtige ist, dass eine Niederlage per se nichts Schlimmes ist. Ja. Ganz im Gegenteil, wenn man was daraus lernt, glaube ich, dann ist es ein Gewinn für die Zukunft. Also man braucht sich da jetzt nicht schämen oder irgendwas, also man kann auch das ruhig zugeben. Das Zweite ist, wenn man eine Niederlage hat, sollte man quasi überlegen, warum es passiert ist und was kann ich in der Zukunft tun, damit es eben nicht mehr passiert. Also das ist ganz wichtig. Und wenn es passiert, so wie bei mir, ja, dass man halt mal sagt, hey, es gibt ja das Sprichwort, wenn man vom Pferd fällt, soll man gleich wieder aufsteigen. Ja. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste, ja, weil je länger man mit dieser negativen Erfahrung lebt, ja, und man das nicht überwindet, desto schlimmer wird es dann in der Zukunft, das zu überwinden. Ja. Das heißt, ich habe ein Jahr gebraucht. Ja. Wäre gleich am nächsten Tag tauchen gegangen, ja, wäre das vielleicht anders passiert. Aber weil ich halt durch diese Erfahrung ein paar Nächte damit geschlafen habe. Also das Witzige ist ja das zum Beispiel, wenn ich trainieren gehe, ja, und ich habe einen super Tauchgang, und das ist gleich mein allererster, ist mein Training für heute beendet. Weil ich immer sage, man muss mit einem Lächeln das Training beenden. Weil wenn du angefressen oder was auch immer aus dem Training rausgehst, ja, dann willst du ja schon immer mehr dich freuen aufs nächste Training. Ja. Also ich glaube, man muss das alles immer analysieren und das Beste daraus machen. Und aber nachdem du ja noch so jung bist, wie schaut es mit deinen Erfahrungen eigentlich aus mit Niederlagen?
Na gut, Niederlagen, ich würde sagen, da gibt es kleinere und größere, aber ich meine, ich war ja auch im Wasser oder am Wasser tätig, nur in einem anderen Aggregatzustand als Shorttrack-Eisschnellläufer. Ich habe das 10 Jahre betrieben. Für die, die Shorttrack nicht kennen, im Prinzip ist es eine Version des Eisschnelllaufens, wo man nicht zu zweit nebeneinander gegen die Zeit fährt, sondern zu 4, zu 5, zu 6 auf einer Bahn Mann gegen Mann Rennen fährt. Das heißt, eigentlich ist die Situation, wo du Niederlagen hast, omnipräsent, weil du hast jedes Wochenende einen Wettkampf und natürlich verlierst du Rennen. Tut aber nicht so weh, weil du hast am nächsten Tag wieder eine Chance und nächstes Wochenende wieder eine Chance und du kannst dazulernen, also ist es nicht so dramatisch. Aber die eine Niederlage, die jahrelang an mir genagt hat, war eigentlich, dass ich den Traum Olympia ab einem gewissen Zeitpunkt aufgeben musste. Das ist jetzt vielleicht nicht das, was man unter einer klassischen Niederlage versteht, aber also für mich ist es de facto eine Niederlage gewesen, weil irgendwann, wenn du anfängst mit so einem Sport, einem Wettkampfsport, da denkst du ja nicht am ersten Tag so, ich will es zur Olympia schaffen. Oder vielleicht gibt es welche, die das machen. Bei mir war es okay, ich will gut Eislaufen können. Ich will zu Staatsmeisterschaften, ich will an Europacups teilnehmen, ich möchte an Weltcups teilnehmen, zur Juniorenweltmeisterschaft, zur Weltmeisterschaft. Die Träume und die Ziele wachsen. So, und irgendwann kommt halt zwangsläufig der Moment, wo man im Traum scheitert. Vielleicht, wenn ich es zur Olympia geschafft hätte, vielleicht wäre der nächste Traum gewesen, so Olympiamedaille. Und dann wäre ich dort gescheitert. Keine Ahnung, ob sich das ähnlich schlimm angefühlt hätte. Aber im Prinzip war, sage ich mal, die letzten 4, 5 Jahre meiner Karriere alles nur mehr darauf ausgerichtet, es zur Olympia zu schaffen. Alles andere war mir eigentlich wurscht, ob man dort mal eine Medaille macht oder bei einer EM irgendwo Top 10, ist eigentlich wirklich vollkommen egal. So, jetzt habe ich diesem Ziel alles untergeordnet. Ich bin nach der Schule nicht studieren gegangen, ich war zuerst mal Heeressportler. Bin dort weiter verpflichtet worden, habe dann in Budapest gelebt, fast 2 Jahre lang. Das war so quasi der letzte Abschnitt meiner Karriere auf dem Weg zu diesem Ziel. Und in Budapest, die haben super Trainingsbedingungen dort gehabt, nur ich war immer das 9. Rad am Wagen. Du bist halt dort in einem Team, dort sind nur Ungarn, die sprechen Ungarisch, logischerweise. Und sonst gab es dort niemanden, der international mittrainiert hat. Es gab sonst 1, 2 internationale Trainingsgruppen auf der Welt, aber ich habe mich für Ungarn entschieden, weil war relativ nah zu Österreich. Ja. Und habe mir gedacht, dass ich dort dem Traum am nächsten kommen kann. Und ich hatte immer das Problem, das war für mich das eigentlich das Zarste. Man kann sich das ähnlich vorstellen wie im Skifahren, wo die Skifahrer mit 100 Paar Skiern, der Marcel Hirscher ist wirklich mit 100 Paar Skiern zum Weltcup angereist, für je nachdem wie der Schnee ist, je nachdem wie die Luftfeuchtigkeit ist, die Lufttemperatur und so weiter und so fort. Und das Gleiche gibt es eigentlich beim Shorttrack am Eis, dass du verschiedene Paar Schienen hast, die einen verschiedenen Radius geschliffen haben, eine andere Biegung haben, und am Material liegt sehr viel. Und natürlich haben die Teams ihre Materialtechniker, und ich durfte davon nie profitieren. Verstehe ich auch, warum sollen die mich, wenn ich schon mittrainiere, bei ihnen auch noch auf der Ebene schneller machen. Und ich glaube, was mich sehr unbeliebt gemacht hat, allgemein, ich war im Training immer eher schwächer und im Wettkampf stärker. Und bei den meisten Sportlern habe ich das Gefühl, es ist genau umgekehrt. Genau. Und jetzt musst du dir denken, gerade im Shorttrack hast du diese Situation, es ist ein Einzelsport, aber trotzdem fährst du im Team. Du fährst im Training hintereinander. Leute müssen Runden vorfahren, damit die anderen den Windschatten haben. Und ich bin im Training selten gut vorgefahren und war ein großer Mehrwert für die anderen, und die Leute, wo ich im Training nie mitgekommen bin quasi, habe ich dann im Wettkampf teilweise geschlagen. Was dem sich dann natürlich dachte, dass es mit dem Stelzmüller, der zart immer runter im Training war, aber nicht so, ich habe im Training nicht schneller können, ich habe nur im Wettkampf noch ein paar Prozent rausholen können, und die waren gefühlt im Wettkampf immer ein bisschen schwächer. Und dennoch hat für mich vom Gefühl her immer ein paar Prozent gefehlt, weil das Material nicht gepasst hat. Wenn du am Kurvenausgang jemanden überholen willst und die Schiene bricht jedes Mal weg und du kommst nicht vorbei an den Leuten, dann ist es zermürbend. Und diese Situation hatte ich über Jahre, und irgendwann kommt halt der Punkt, und ich muss dazu sagen, da waren noch andere Sachen. Ich habe Kreuzbänder gerissen, im Knöchel keine Bänder mehr, also auch viele Verletzungen gehabt. Ich habe in Lettland fast ein Jahr lang insgesamt verbracht, habe mir dort Hepatitis A eingefangen im Training, habe mich auch sicher zwei Saisonen lang nicht vernünftig davon erholt und bin immer hinterhergelaufen. Und ich bin nach dem Saisonende heimgefahren, zwei Wochen Urlaub, danach geht es im, Anfang April, geht es wieder zurück nach Budapest, habe meinen Koffer für einen Monat gepackt gehabt, mit der Einstellung, so passt, ich bereite mich jetzt auf die nächste Saison vor und dann habe ich noch eine Saison quasi bis Olympia. Mhm. Ich komme nach Budapest, gehe aufs Eis, habe andere Schienen drauf, gleiche Problem wie immer, es funktioniert nicht, es fühlt sich nicht gut an, ich kämpfe damit. Nach einer halben Stunde, komplette Kurzschlussreaktion, ich war so angepisst, mit keinem geredet, bin vom Eis gegangen, bin raufgegangen in die Garderobe, habe mich umgezogen, habe gedacht, ich bin wahrscheinlich kurz aufs Klo gegangen, habe meine Sachen genommen, bin beim Hinterausgang von der Eishalle raus, bin zum ersten Mal seit Jahren zu McDonald's gegangen, Bahnhof, heimgefahren und das war's. Und so habe ich an dem Tag in einer eigentlich Kurzschlussreaktion, die wahrscheinlich eh schon lange in mir geschlummert hat, entschieden, dass ich diesen Olympiatraum aufgebe. Was extrem schmerzhaft war, vor allem ich habe danach immer versucht, einen Ersatz zu finden, beruflich, dann studiert. So, und jetzt kommen wir zum Learning, was ich davon mitgenommen habe. Im Prinzip war es, dass ich diesen Schmerz, so einen Traum aufgeben zu müssen, nie wieder irgendwo empfinden will. Vor allem, wenn man für so lange gearbeitet hat. Und zwar bei mir, beim Fallschirmsprung auf die Reichsbrücke, die Situation da, erste Wochenende, musste ich absagen wegen Wetter. Du kannst dich erinnern, wir haben telefoniert.
Das war ein Drama.
Ich war schon verzweifelt. Und ich habe aber nicht viel machen können, eigentlich. Außer es irgendwie zu erzwingen, was ich ja dann auch gemacht habe. Und ich glaube, die Motivation war dafür dann eben, dass ich habe da Tage gehabt, wo ich echt eben mir gedacht habe, warum soll ich noch aufstehen, weil es klappt schon wieder nicht und ich kann eigentlich nichts machen. Und ich habe dann mich doch nochmal zusammengerissen und versucht, nochmal alle Behörden durchzutelefonieren und irgendwie einen Weg zu finden, quasi nach dem Motto, koste es, was es wolle, es muss jetzt passieren, mit diesem Ansporn, dass ich diesen Schmerz von damals nie wieder spüren will. Und für mich war dieser Fallschirmsprung ein mindestens so großer Traum wie damals die Olympiateilnahme. Und ich habe die Woche davor gesagt, oder die Tage davor, habe ich gemerkt, okay, es kann jetzt passieren oder es wird passieren. Ich sage, es ist mein größtes Glück, dass das passiert, weil wenn ich das jetzt nicht geschafft hätte, nach dem Winter hätte ich 40 Kilo Übergewicht, wäre depressiv und keine Ahnung was.
Ja, vor allem, ich kann mich erinnern, dass du damals zu mir gesagt hast, das ist jetzt deine nachgeholte Olympiateilnahme.
Das war eigentlich meine, ja, wie eine Medaille, eine Wiedergutmachung für den ganzen Schmerz, muss ich auch sagen. Alles, was danach daraus entstanden ist, kam aus dieser Shorttrack-Karriere, das Sportmagazin, das Inlineskaten. Das ist alles, was ich eigentlich im Shorttrack gelernt habe, auch wie man mit gewissen Situationen umgeht. Deswegen bin ich dem Sport jetzt im Nachhinein betrachtet so unfassbar dankbar, dass ich den machen konnte, die Leute, die ich kennengelernt habe, die Zeit im Ausland. Also eben was sich zu dem Zeitpunkt so unfassbar schlecht angefühlt hat, war dann retrospektiv betrachtet einfach ja, das größte Glück, das ich hatte.
Also ich muss ja sagen, für alle, die es jetzt nicht so nachvollziehen können, wir haben ja eine Folge darüber aufgenommen, über deinen Sprung, also die letzte Folge. Vor dieser Folge kann man sie nochmal nachhören, wo wir da genau darüber sprechen. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, ich war ja live dabei und ich habe dann erlebt, die Dinge davor, danach. Und danach habe ich halt gemerkt, dass du halt schon das Gefühl hattest, okay, diese Niederlage des Nicht-Olympia-Traums kompensieren konntest mit der Geschichte. Mhm. Und wie gesagt, also natürlich, wenn man jetzt die Geschichte hört mit Olympia, das tut einem schon richtig weh beim Zuhören, ne? Weil man weiß nämlich, wie viel Zeit man da rein investiert hat, ja, und dann auf einmal innerhalb einer halben Stunde sagst, okay, aus, vorbei. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man trotzdem eben für die Zukunft lernt und genau das, was du gesagt hast, eben, das war ja bei mir selber, ja, ich will nie wieder in diese Situation kommen, ein Jahr lang zu brauchen, um über diese mentale Barriere rüberzugehen. Und ich glaube aber, dass genau diese Erlebnisse notwendig sind im Leben, um zu wachsen.
Ja. Du brauchst Schmerz, um größer zu werden.
Also ohne dem funktioniert es einfach nicht. Ja. Ich sage immer so, man lernt aus drei Dingen, ja, oder zumindest ich habe immer aus drei Dingen gelernt. Aus dem Schmerz, da lernst du am schnellsten und am meisten. Durch Bücher. Witzigerweise immer sehr viele Bücher gekauft, immer meine Expeditionen gemacht habe, aber ganzen Bücher von Mike Horn und so weiter gelesen, um da zu lernen, wie die sich vorbereiten auf Expeditionen, was kann alles passieren und wie geht man dann damit um. Und das dritte war für mich immer Mentoren. Das sind so für mich die drei wesentlichen Dinge, glaube ich, wo man am effizientesten lernen kann.
Welche zwei, drei Mentoren würdest du da nennen, wo du sagst, dass du am meisten mitgenommen? Haben wir noch Zeit?
Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Also für mich war es tauchtechnisch immer der Umberto Pellizzari aus Italien. Hm. Den habe ich schon vor über 30 Jahren kennengelernt. Und der bewegt sich unter Wasser wie ein Fisch. Also es war sensationell. Also wenn der taucht, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Es gibt keinen, der eleganter und besser taucht wie er. Und sportlich gesehen war es halt für mich immer der Felix Baumgartner. Mhm. Ja, weil der ist halt ein paar Jahre älter wieder wie ich. Ja. Und immer wenn ich bei dem in Salzburg war, im Büro damals, bin ich nach einem Tag rausgegangen, als wenn ich jetzt dann die Weisheit von 10 Jahren aufgesagt hätte. Weil er mir halt immer erzählt hat, wie er die Projekte angeht, wie er mit Medien spricht. Und sind immer gedacht, Wahnsinn, ja, ich will genau so das auch tun. Ja, weil er natürlich etwas erreicht hat, ja, sei es jetzt sportlich, wirtschaftlich. Ja, also das ist jetzt schon sensationell, was er da geschafft hat.
Hm. Da möchte ich jetzt noch eine Person nennen, die mich auch sehr inspiriert hat und die vor allem, ich glaube, auch ein Riesen-Learning war für den weiteren Verlauf, wie man Sachen und Projekte angeht, der Hannes Aach. Ja. Du kannst dich erinnern, für mich damals auch ein großer Held, für dich auch ein großer Held. Du kanntest ihn sehr gut. Ich kannte ihn bis kurz vor seinem Tod noch nicht. Und irgendwann hat bei mir das Telefon geläutet und so, ja, servus, Hannes Aach hier. Ich habe gehört vom Christian Redl, du würdest gerne ein Interview mit mir machen. Wann hast du Zeit? Und im Prinzip für mich der absolute Traum. Er hat dann gefragt, ob ich am Samstag nach Spitzerberg kommen kann. Er holt mich dort mit dem Helikopter ab. Wir sind dann in die Slowakei geflogen zu einem damaligen Sponsor von ihm. Und ich durfte ihn dort interviewen. Und für mich war das Spannende. Ich habe dort nicht, mein 5 bis 10 Minuten Interview mit ihm bekommen. Der hat, glaube ich, gecheckt, hat sich die Magazine davor angeschaut, hat verstanden, was ich damit machen will. Und dass es schon ein bisschen mehr um tiefere Themen dabei auch geht. Und hat sich echt Zeit genommen, im Prinzip fast den ganzen Tag. Das Interview hat dann über 3 Stunden gedauert. Und er hat danach zu mir gesagt, bevor ich irgendwas veröffentliche, will er es nochmal Korrektur lesen und Kontroll lesen und quasi das Ding freigeben. Und ich habe dann am Tag danach mal nur einen kurzen Blogbeitrag quasi geschrieben, wie das Treffen mit Hannes Aach war. Haben ihm das geschickt und er hat nur um 11 am Abend hat er geschrieben, ist freigegeben. Aus. Einfach, na gut, Begeisterung schaut anders aus. Und 2 Stunden später, um 1 in der Früh, kam dann noch eine E-Mail von ihm. Er hat damals Confidential dazu geschrieben. Ich glaube, man kann heute trotzdem darüber reden und das ansprechen. Und da kam nur drin, Anfang ist Confidential, aber hättest du Interesse, in den kommenden Jahren mit mir in meinem Team zu arbeiten? Aus wieder. Geil, was meint er jetzt? Was ist es? Und habe mich schon ausgemalt, was es sein könnte. Und am nächsten Tag habe ich angerufen und quasi gelacht, um das Rätsel zu lösen. Er braucht wen, der ihn ein bisschen in den Marketingbereich noch unterstützt und ihn begleitet zu den Air Races und dann quasi, dass ich aus meinem Blickwinkel darüber berichte, was er dort erlebt. Für mich der absolute Traum. Ich habe dann noch zu ihm am Telefon gesagt, du weißt, ich bin fliegereibegeistert, deswegen noch ein größerer Traum. Ich habe gesagt, okay, passt, Hannes. Einzige Bedingung für mich, du musst mir das Fliegen beibringen. Hat er nur gelacht und hat gesagt, das ist das kleinste Problem, das machen wir. Ich natürlich auf Wolke 7 habe schon meinen engsten Freunden erzählt, so geil, unglaublich, was da jetzt passiert. Und dann hat er mich angerufen, dass er mich abholt nochmal mit dem Heli. Wir fliegen auf irgendeinen Berg, wo er immer gern ist zum Essen und zum Entspannen. Und dann besprechen wir das alles durch, machen einen Vertrag und fangen an zum Arbeiten. Ich habe mich darauf gefreut und es waren dann 1-2 Tage später, ich wache auf, relativ spät, habe lang bis in die Nacht gearbeitet, schaue auf mein Handy, habe schon irgendwie 40 Nachrichten. Hast du schon gehört? Hast du es mitbekommen? Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Also mir rinnt es echt kalt den Rücken runter. Hannes Aach ist gestorben. Und das war in dem Moment echt auch eine Welt zerbrochen, weil so ein großer Traum, dass man das machen kann. Und ich glaube, das größte Learning, was man davon mitnehmen kann, ist, nutze jeden Moment, den du hast, weil du weißt nicht, wann es vorbei ist. Und ja, danke Hannes Aach für die Lehrstunde.
Ich glaube, das war jetzt der perfekte
Schlusspunkt. Damit belassen wir es, oder?
Für die heutige Folge.
Genau. Wir sehen uns in der nächsten Folge.